Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Servus.
Servus.
Und der fallische Philipp ist auch da.
Das hast du jetzt für 50 Folgen aufgehört.
Herzlichen Glückwunsch euch beiden.
Ich habe ja heute mit dem feiernden Philipp gerechnet bei 50 Folgen.
Das wäre aber nicht originell genug gewesen.
Hatten wir fallisch nicht schon? Kommt mir so vertraut vor, oder?
Ja klar, dass es dir vertraut vorkommt, aber nicht im Rahmen des Podcasts.
Außer es war eine Manta-Review, dann kann es das
gewesen. Penis forever.
Ja, wir müssen gleich mit dem Ereignis des März anfangen. Unser
des
Trip
Jahres.
Nach
des Kinosommers.
Wir waren gemeinsam, und das allein macht es ja schon eine Reise wert, bei Gies in München im Backstage. Und schildert doch erstmal eure Eindrücke.
Ja, wir haben ein bisschen vorher alle orakelt, wie das Publikum sich wohl zusammensetzen wird und dachten, wir sehen viele alte, weiße Männer. Und es waren aber erstaunlich viele junge Menschen, die wirklich jeden Song Zeile für Zeile mitsingen konnten und da eine Circle Pit und wahnsinnige Energie entfacht haben. Also ich war ziemlich überrascht und gleichzeitig beeindruckt. Von einem sehr guten Konzert natürlich auch.
Also doch die Band der Generation Z.
Sagt es nicht.
Also ich habe auch schon andere Stimmen gehört, aber die können schon was.
Ja. Ich fand es auch ein wenig befremdlich, dass Leute, die, ich sage jetzt bewusst nicht Gen Z, sondern die jünger sind als ich, und es werden komischerweise immer mehr Leute, die jünger sind als ich, vor der Bühne ausgeflippt sind zu Sachen, die ich selber jetzt eher so in den langsamen oder sperrigeren Mittempobereich schieben würde. Aber ich denke, selbst wenn Cameron Winter hätte einen fahren lassen, wäre dafür angebetet worden. Von dem her finde ich es schön zu sehen, dass, wie ich schon geschrieben habe, der Rock'n'Roll alive und well ist. Und ich war vom Fleck weg verliebt in die auch noch blutjunge Vorband, die Westside Cowboys.
Ja, hatte ich ja im Januar schon empfohlen bei Kurz und Gut, genau. Und war dann selbst sehr positiv überrascht, sie als Support hier erleben zu dürfen. Wir waren dann nur ein bisschen enttäuscht, als ich zu Hause gemerkt habe, dass die Platte, die ich mir dafür 30 Euro gekauft habe, doch nur eine EP ist, weil der eine Songtitel so lang ist, dass er über 4 Zeilen geht und ich dann gedacht habe, sie haben wohl ihre EPs zu einem Album zusammengeschmissen, aber nein. Na gut, wir unterstützen ja gerne junge, aufstrebende KünstlerInnen insofern. Und zu Gies vielleicht noch und zu den Hörgewohnheiten ihrer jungen HörerInnen, so beliebig die erscheinen mögen in dem Streaming-Sumpf, in dem die sich bewegen, habe ich das Gefühl doch, dass sie manchmal für sperrige Klänge offener sind als manche Generationen davor. Es war ja vor kurzem so, dass FX Twin ja so ein Revival gefeiert hat bei Streaming-Diensten und teilweise, glaube ich, sogar mal mehr gestreamt wurde in einer bestimmten Altersgruppe als Taylor Swift. Und insofern kann man denen durchaus was zumuten, denke ich. Und da schlagen Gies vielleicht genau in die richtige Kerbe.
Ja, es macht Hoffnung.
Also die Welt ist noch nicht verloren. Auch wenn, glaube ich, sogar mehr Menschen nebenan bei Die Happy waren.
Jetzt kommen die. Es gibt auch Schlimmeres wieder.
Wir wären fast in den falschen Saal, ja, in den falschen Saal gelaufen.
Ja, die haben uns Grauhaarige einfach alle in eine Schlange gedrängt, alle. Aber ja, schön, dass es solche Bands auch irgendwie 30 Jahre nach dem vermeintlichen oder wahrgenommenen Erfolg immer noch schaffen, die Massen in Maßen zu mobilisieren.
Ich habe auch gelesen, dass die H-Blocks ein neues Album rausgebracht haben.
Ja, ich habe auch die sehr amüsante Plattentest-Review dazu gelesen. Also an der Qualität der Band hat sich nichts geändert und damit habe ich jetzt nichts vorweggenommen.
Move!
Split-Single mit den Guano Apes vermutlich.
Ansonsten, Uli, hast du sonst noch Konzerte, von denen du berichten
möchtest? Ich war brav den Monat. Ich war noch bei Psyche. Das sagt euch nichts. Alte kanadische Synthie-Pop-Band aus den 80ern. Und No More war die Vorband, auch eine deutsche Wave-Band, auch schon etwas betagter, war sehr schön. Und dann war ich noch bei Betteroff. Das war auch ein sehr schönes Konzert. Ich finde auch das neue Album richtig gut. Muss man sich ein bisschen einhören. Ist am Anfang ein bisschen schwerer zugänglich, auch mit viel so Klassik-Elementen. Aber live kam das dann richtig gut. Schönes Konzert. Haben wir das eigentlich hier besprochen? Haben wir nicht, ne?
Haben wir nicht? Nee, hat mir nicht gefallen, tatsächlich.
Hat dir nicht gefallen?
Vielleicht habe ich mir nicht ausreichend Zeit genommen.
Ich habe aber, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Und sind aber schon ein paar gute Songs dabei. Und live hat es dann natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik. Also lohnt sich.
Was sich auch immer lohnt, ist, uns eine E-Mail zu schreiben. Ihr hört euch später teilweise selbst noch, denn diesmal habt ihr uns ja auch Tonaufnahmen von euch geschickt zum Geburtstag. Dafür dass du jetzt schon mal vielen Dank. Aber damit warten wir noch bis zum Headliner. Ansonsten dürft ihr uns jederzeit an loveisneuespodcast@gmail.com auch euer Lob, eure Kritik.
Lobeshymnen.
Hymnen und Verdammungen, Fragen, Anregungen, blanken Hass und dergleichen schicken. Außerdem würden wir euch bitten, wenn ihr uns doch bei Instagram und Facebook abonnieren würdet, da gibt's schöne Plattenbilder, bewertet uns in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört. Das hilft uns weiter. Bei Apple Music dürft ihr oder bei Apple Podcasts dürft ihr uns gerne auch eine kleine Rezension schreiben. Wäre noch schöner. Abonniert uns da, damit ihr nichts verpasst und sagt all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns schon seit 50 Folgen gibt und hoffentlich noch weiterhin und dass es da ganz viel auch im Archiv zu entdecken gibt, wie zum Beispiel jede Playlist, die wir zu jeder Folge gemacht haben. Auch diesmal findet ihr sie wieder in den Shownotes mit Songs von allen Alben, die wir heute ansprechen. Und jetzt starten wir in diese Jubiläumsfolge.
Indie News.
Ich bin diesmal ja ausnahmsweise so schlecht vorbereitet wie noch nie zuvor. Und das liegt einerseits an einer inneren Leere, die ich gerade ferienreif verspüre. Und die rührt auch daher, dass meine Frau den Belzebub ins Haus gebracht hat. Sie hat in der Bücherei der Dinge hier eine Switch für unseren 6-jährigen Sohn ausgeliehen. Und deshalb haben meine letzten 2 Wochen darin bestanden, dass ich, der wirklich nie gezockt hat, neben meinem Sohn auf dem Sofa sitzen musste und seinen Anweisungen folgen, dieses Ding bedienen musste in Mario Odyssey. Und weil er selber es auch nicht hinbringt und ich hatte null Bock und es war einfach nur, hat mir jede Zeit für Dinge, die hätten sein müssen, geraubt. Naja, aber ein paar News habe ich dennoch geschafft zusammenzustellen. Und wir beginnen natürlich
Moment, ich muss erst mal sagen, wie schön ich das finde. Wir haben jetzt deinen Sohn ja praktisch aufwachsen sehen im Rahmen des Podcasts. Der ist ja mittlerweile 6 und ich kann mich erinnern, dass er noch ein Säugling war, als wir angefangen haben, oder?
Tatsächlich, ja.
Unglaublich, wie die Zeit
vergeht. Und jetzt ist er für immer verdorben. Auf der dunklen Seite der Macht. Ich dachte, ich hätte ihn da ja fernhalten können, aber in der Schule gibt es natürlich auch kein anderes Gesprächsthema. Als wer länger zocken kann.
Es gibt Schlimmeres.
Genau. Ja, wenn er mal mit Musik anfangen würde, langsam. Aber wir sind bei unserem Beef des Monats und
der einzige Beef, den ich
diesmal habe. Ja, das ist der Beef des Monats zwischen meiner Frau und mir und der musikbezogene, den liefern sich Franz Ferdinand mit der IDF, der Israeli Defense Force, denn die hat einen Clip bei Instagram veröffentlicht, in dem sie zu den Klängen von ihrem Hit Take Me Out Videos von Bombenangriffen zeigen und das Ganze unterschreiben mit der Bildunterschrift Operation Roaring Lion, so wird's gemacht, this is how it's done. Und das ist natürlich so in Bad Taste, dass Franz Ferdinand nicht umhingekommen sind, dass zu kommentieren mit folgenden Worten: Diese kriegstreiberischen Mörder benutzen unsere Musik ohne unsere Zustimmung. Das macht uns übel und wütend, ist aber auch auf eine gewisse Weise typisch. Aufzumarschieren und zu nehmen, was einem nicht gehört, das ist mit einer bösartigen Arroganz, ist halt ihr Ding. Ja, ebenso hatten sich zuletzt auch Radiohead gegen die Verwendung ihres Songs Let Down in einem Video der US-Einreisebehörde ICE gewandt, das vermeintliche Opfer illegale Einwanderer zeigen soll. Go fuck yourselves, brachte es die Band da auf den Punkt. Aber es zeigt so diesen beunruhigenden Social-Media-Trend, ich will es jetzt nicht Faschismus nennen, aber zumindest solche, diese Gewaltverherrlichung, die von staatlicher Seite neuerdings in den sozialen Medien betrieben wird, dann auch noch mit Popmusik oder in dem Fall mit sehr guter Rockmusik zu untermalen, ist wirklich pervers. Kann ich nicht anders nennen.
Amen.
Wobei ich den Gag ganz gut finde, den irgendjemand auf X dann gemacht hat. Stell dir vor, sinngemäß jetzt der Dritte Weltkrieg bricht aus, weil die IDF Franz Ferdinand umbringt.
Ah, clever. Jetzt
dauert ein bisschen. Ne?
Aber, okay, take some time. Ja. Aber war ja nicht Sarajevo. Okay.
Oh, mir fällt übrigens ein, dass ich meinen diesjährigen Sommerurlaub unter anderem auch in Glasgow verbringen werde, also der Heimat von Franz Ferdinand. Ist jetzt zwar, tut nichts zur Sache, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
Kommen wir zu den musikalischeren Neuigkeiten. Es gibt jede Menge neue Singles und Albumankündigungen und die erste kommt von Death Cab for Cutie. Die sind auch seit Januar keine Major-Label-Band mehr, sondern nach 2 Jahrzehnten auf Atlantic zu dem Indie-Epitaph-Subsidiary Anti-Records gewechselt und werden dort nun am 5. Juni ihr neues Album I Built You a Tower veröffentlichen, von dem es jetzt bereits die erste Single Riptides zu hören gibt, die glossy und eher kühl in der Soundästhetik von John Congleton eingefangen wurde und leider auch nicht so den Aha-Effekt der Singles von ihrem letzten Album Asphalt Meadows bei mir entfalten möchte, auch wenn es eine meiner liebsten Bands bleibt. Ging euch wahrscheinlich ähnlich, ihr seid ja nicht so große Fans wie ich.
Ich würde gar nicht wagen, vor dir was Schlechtes über Death Cab zu sagen, aber ich muss sagen, mir gefällt der Song sehr. Also ich finde den Aufbau so richtig, wie sagt man, wie von Altmeistern und dann, sobald der Bass einsteigt, bin ich dem eigentlich verfallen und der hätte ruhig auch länger gehen können. Und da wünsche ich mir direkt auf dem Konzert zu sein.
Oh, cool.
Ich fand ihn okay. Also dauert ja so 2 Minuten, bis er ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und erstmal fand ich ihn langweilig und beim dritten, vierten Mal hören dann, fand ich ihn eigentlich ganz okay. Also ein bisschen unspektakulär. Man hat irgendwie das Gefühl, irgendwie sind gerade alle in der Midlife-Crisis auch so ein bisschen introvertiert oder ein bisschen reduziert vom Sound her. Aber ja, gibt schlimmere Songs in dem Monat.
Gab es noch in letzter Zeit von den Black Keys, zumindest auf jeden Fall schlimmer als ihre neue Single, die sie jetzt schon wieder am Start haben. You Got to Lose ist ein Cover von George Thorogood and the Destroyers, der wiederum jemand anders gecovert hat. Philipp kann sicherlich nachher nachreichen.
Earl Hooker.
Und diese Single.
Übrigens der Cousin von John Lee Hooker.
Siehst du mal.
Da muss ich jetzt direkt an Zurück in die Zukunft denken und an Marvin Berry. Egal.
Das dazugehörige Album wird Peaches heißen. Es ist ihr drittes in 3 Jahren. Also sie versuchen diese zumindest kommerzielle Flaute, die sie da, was ihre Tour anging und ihre Kommunikation in diesem Kontext so ein bisschen vergessen zu machen, indem sie einfach ein Album nach dem nächsten rausballern. No Rain, No Flowers hat Philipp sehr gut gefallen letztes Jahr, mir nicht. Ohio Players fanden wir alle ganz okay. Und jetzt ist dieses neue Album in einem Stück live aufgenommen worden, angeblich, inklusive der Vocals. Und dementsprechend roh und dreckig für ihre Verhältnisse klingt es. Also wahrscheinlich seit Brothers war das Ganze nicht mehr so direkt im Sound. Und geht dementsprechend auch gut in die Beine.
Ist ja ein komplettes Coveralbum, ne? Also die erste Single, lauter Cover.
Wie Delta Cream.
Where There's Smoke, There's Fire war die erste Single. Jimmy Radcliffe im Original, die fand ich fast noch ein bisschen schöner. Wegen souliger. Das ist halt so ein klassischer roher Blues-Stomper. Ja, nicht so ganz mal Baustelle, aber geht schon okay.
Mir gefällt sowas, ja. Also das ist so Musik, die kann ich wirklich immer zu jeder Tages- und Jahreszeit hören. Und ich glaube, in der elektrisierenden Form machen das eigentlich zurzeit nur noch die Black Keys so.
Sich selbst covern mittlerweile nur noch Muse, die nach der new-metaligen Single Unraveling nun mit der zweiten Be With You um die Ecke schauen und das ist weniger hart, sondern reiner Synth-Pop mit Betonung auf Letzterem und so geschmacklos over the top das auch ist, die Hook im Refrain hat es mir echt angetan. Also ich finde es einen der gelungensten Muse-Songs seit Jahren, wenn man es einfach nicht ernst nimmt.
Es fällt aber schwer.
Beide Songs werden auf dem kommenden Album The Wow Signal veröffentlicht, das wahrscheinlich mit von 5G-Strahlung rührt und am 26. Juni dann erscheinen wird. Ging es euch auch so, wow?
Ich fand's echt strohdumm und irgendwie unangenehm, als hätte man so eine Demo-Version von ChatGPT gefragt, mach mir mal ein billiges Mashup aus Queen und Coldplay. Also, und ich finde, Unraveling ist noch schlechter. Und ich denke mittlerweile, dass Menschen, die Muse heutzutage noch mögen, die gehen auch auf die
nächsten Philipp, Gigs. Da haben wir schon mal Ärger bekommen mit deinen Kommentaren.
Die gehen auch auf die Gigs von Monika Grube und von den bösen Onkels und natürlich auch von Kid Rock. Oder gleich zu Morrissey, aber auf den kommen wir auch noch.
Also ich fand die Kirchenorgel am Anfang schön, weil ich Orgel mag. Und dann kommt dieses YouTube-Pathos gemischt mit komischen Autoscooter-Beats und Bratzgittern aus der Hölle. Du hast vorhin gesagt, Over the Top trifft es ganz gut. Und mein persönlicher Albtraum ist ja, dass sich irgendwann Matthew Bellamy mit Billy Corgan zusammentut. Dann heißen die Pumpkin Moose und versinken gemeinsam in Größenwahn. Und das ist keine schöne Vorstellung.
Das sind keine Autoscooter-Beats, das sind Scooter-Beats.
Also, wesentlich besser gefallen hat mir die andere Band mit M, Modest Mouse, die nach 5 Jahren seit ihrem letzten Album The Golden Casket wieder eine neue Single veröffentlicht haben. Und Look How Far ist herrlich noisig mit so einem typischen, sofort wiedererkennbaren Modest Mouse Trademark-Gitarrenlied und den gewohnt manischen Vocals von Isaac Brock und Schlagzeug von Ex-Sleater-Kinney-Drummerin Janet Wise. Also ein rundum gelungenes Gesamtpaket in unter 2 Minuten.
Sehr schön und sehr kurz. Gefällt mir auch sehr gut.
Schließe ich mich vorbehaltlos an.
Kurz und schmerzlos. Immerhin 4 Jahre sind seit dem letzten Album von Afghan Whigs vergangen und zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt dieses Jahr soll Nachschub folgen. Nun teilen sie immerhin schon mal eine Single namens House of I, die mit Chören und bratzenden Gitarren richtig gut nach vorne geht und wohl schon letzten Sommer aufgenommen wurde. Außerdem feiert die Band dieses Jahr noch 40-jähriges Bestehen und den 30. Geburtstag ihres besten Albums feiern wir später noch bei The Good Old Days. Also eine halbe Afghan Whigs Folge heute. Schön auf jeden Fall, sie immer noch zu haben oder auch wieder.
Ja, auch wenn es ein bisschen ungünstig jetzt war, dass man in dieser Folge, um mit dir zu sprechen, ihr bestes Album noch näher besprechen, weil man da diesen Kontrast dann halt so wahrnimmt, wie wirklich saugut sie mal waren. Und das ist halt noch gut. Also der Song ist okay, aber im direkten Vergleich mit den alten Glanztaten.
Der ist schon mehr als okay. Ich finde den sogar sehr okay. Ja, ja.
Ja, die haben halt
klassisch schön und mit Choral. Also
den Chor schön bei Sympathy for the Devil geklaut.
Ja. Ja. Oh, jetzt wo du das sagst, stimmt.
Tipp. Ja. Achso.
Aber es stimmt unbewusst.
Bestimmt. Nein, guter Song, also passt.
Ja, und diese Intensität, die kann man auch nur mit Ende 20 noch hinbekommen. Wir werden später mehr drüber reden. Schon Mitte 40 ist Konstantin Gropper alias Get Well Soon, der am 22. Mai sein 8. Album Minus the Magic herausbringen wird, das sich, man hört es schon am Titel, speziell an seine und meine desillusionierte Altersgehorte richtet. Melancholisch beschwingt gibt sich allerdings die erste Single A Night at the Riffiffy Bar, die eher von 90er Indie-Rock als orchestralem Folk beeinflusst scheint und einen super Refrain mitbringt, einer seiner eingängigsten Songs überhaupt. Habe ich auf Repeat gehört die letzten Tage.
Ja, fand ich auch sehr gelungen. Ist aber, glaube ich, sogar der 3. Song schon aus dem Album. Okay, kam vorher raus. Ich sage halt oft okay, aber der Song heißt so. War auch schon gut. Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass Konstantin Gropper jetzt so ein bisschen ausschaut wie der Sänger von den Prinzen.
Ich gestehe, dass ich den Song vergessen habe zu hören, aber ich schließe mich eurem Urteil wie immer, wenn ich vergessen habe zu hören, nahtlos an. Das ist toll und er kommt ja aus der Gegend, aus meiner Gegend, von dem her, ja.
Also ich hatte die Band auch ein bisschen aus den Augen verloren. In den letzten Jahren, muss ich gestehen, die ersten Alben hatte ich. Und die beiden Songs machen jetzt eigentlich Lust drauf, vielleicht da mal wieder mich näher damit zu befassen. Fand ich echt gut.
Hört auf jeden Fall in unserer Playlist nach. Und jetzt sind wir schon bei den Alben des Monats.
Indie Album Reviews.
Stephen Patrick Morrissey macht es einem nicht leicht. Er hat zusammen mit Johnny Marr, aber auch solo, ein paar der besten Songs aller Zeiten geschrieben, hat Millionen Außenseitern eine musikalische Heimat und Identifikationsfigur gegeben, während andere Musiker aber altern wie guter Wein ist es bei Morrissey eher wie mit der im Kühlschrank vergessenen Sojamilch. Sie wird zunehmend saurer und ungenießbarer, vergleicht Kükenschreddern mit dem Holocaust, unterstützt rechtsradikale Parteien im Fernsehen und ergötzt sich derart am eigenen Selbstmitleid, dass sie Konzerte wie kürzlich in Valencia wegen des schlechten Schlafes in der Nacht zuvor absagt und das dann in Zeiten des Krieges ironiefrei als indescribable hell bezeichnet. Da errötet selbst Mariah Carey vor Fremdscham. Man wünschte sich für alle Beteiligten, Moss hätte nach dem hervorragenden Years of Refusal 2009 oder spätestens nach der ebenfalls sehr guten B-Seitensammlung Swords im Jahr darauf die Gladiolen niedergelegt und sich als lebende Ikone zur Ruhe gesetzt. Doch stattdessen folgte ein medialer Aufreger aufs nächste mittelmäßige Album, bis wir nun bei Makeup is a Lie angekommen sind, das schon dem Titel nach nicht die große Wiedergutmachung sein kann, die das von Capitol weiterhin weggesperrte Bonfire of Teenagers nach der damals vielversprechenden Vorabsingle Rebels Without Applause hätte werden sollen. Ich bin nicht Philipp und Morrissey ist nicht Jack White, sonst würde ich jetzt zu verzweifelten Erklärungsversuchen ansetzen, warum dieses stellenweise katastrophale Album in Wahrheit ein heimliches Meisterwerk ist, aber anders als sonstige Verrisse schmerzt mich dieser hier tatsächlich. Die Smiths und Morrissey sind, zumindest meinem Last.fm-Profil nach, meine meistgehörten Interpreten überhaupt. Und seit ich ihn mit 17 entdeckt habe, war dieser Mann mit seiner Stimme, seinen Melodien und seiner Poesie eine derart identitätsstiftende Offenbarung für mich, dass ich ihn mir vor 16 Jahren auf den Arm habe tätowieren lassen und nun ernsthaft über eine Laserbehandlung nachdenken muss. Jetzt ist er nämlich leider nur noch die Karikatur eines privilegierten, verbitterten alten weißen Mannes, der sich bereits auf dem Opener seines neuen Major-Label-Albums beschwert, dass er nicht länger von Zensur gefangen gehalten werden möchte, obwohl er seine Meinung jederzeit überall und weltweit verbreitet kundtun kann. Deine Ahnung, Meinung erahne ich schon, Philipp, aber deshalb möchte ich zuerst Ulis hören.
Ja, also gute Nachricht, er hat immer noch eine tolle Stimme und kann immer noch toll singen. Und ich finde die Platte sogar weniger schlimm als befürchtet, was natürlich nicht heißt, dass sie gut ist. Ich finde mit dem Opener You're Right It's Time und dem Titelsong geht es eigentlich noch so ganz passabel los, also ein bisschen die Grandezza der früheren Meisterwerke. Und dann kommt Notre Dame und man möchte schreien wie Mods auf dem Cover. Also es ist wirklich, mal abgesehen von diesem banalen, dezent düsteren Synthie-Pop-Gedudel, ist Wahnsinn, wie jemand, der Songs wie sehr, sehr leitet, Never Goes Out geschrieben hat, lyrisch plötzlich auf Servus-TV-Niveau sinken kann. Absoluter Tiefpunkt. Und danach hatte ich dann eigentlich keine große Lust mehr und ja, ich finde, es kommen dann trotzdem noch ein paar Songs, also dieses Roxy-Music-Cover hinterlässt mich auch etwas ratlos und der Rest pendelt dann zwischen langweilig, nervig und ganz okay. Ganz okay fand ich jetzt dann noch, ohne dir vorwegzunehmen, Lester Bangs, The Monsters of Big Alley und das poppige Kaching Kaching mit der vielleicht der selbstreferenziellen Textzeile What Went Wrong. Aber die einzelnen Songs überlasse ich gerne dir zu bewerten.
Ich lasse erstmal den Philipp noch vorab bewerten.
Das wäre für mich ja wie Fische aus dem Räumungsglas angeln. Also ist mir ein Mann, den ich nie mochte und ja, Herrgott, dessen Stimme, die ihr so liebt, die gehen mir meistens auf den Keks. Ist mir der überhaupt eine Tirade wert? Eigentlich nein, vor allem auch, weil Tiraden ja genuin sein Ding sind. Ich sage, danke Morrissey für How Soon Is Now und sonst danke für nichts, du xenophobe Kant. Soll er doch mit Muse und Xavier Naidoo einen Song namens Freedom oder Peace oder Children's Meat is Murder aufnehmen und dann kann er und seine Gesinnungsgenossen eigentlich direkt in die Hölle fahren. Das würde sogar mir und allen anderen Schlafschaffenden ein Tränchen rausdrücken, aber also rein musikalisch ist Makeup is a Lie belangloses Gewichse von dem hoffnungslosen, verblendeten Typen im besten Rentenalter, der sich abends sicherlich stundenlang oberkörperfrei im Badezimmerspiegel anschaut und bestaunt und denkt, was für ein Schecke er doch ist und wie attraktiv. Aber ich sehe halt nur einen 66-jährigen Vollidioten mit einer Scheißfrisur und Männerbürsten.
Nix gegen die Frisur, Philipp. Ich hab hier auch was zu verlieren. Aber ja, das ist jetzt natürlich, könnte man als billige Polemik abtun, also lass sie mich noch etwas unterfüttern, hast
du gesagt. Bring du mal noch ein bisschen Substanz rein, ja bitte.
Aber Children Meat is Murder war ein guter Gag, den wollen wir nicht untergehen lassen.
Vielleicht kurz ein bisschen weniger defizitorientiert, bis auf den furchtbar öden, geradezu billig klingenden Synthpop von Notre Dame, kann man Morrisseys inzwischen zur Hälfte weiblichen Backingband und Produzent Joe Ciccarelli eigentlich keinen Vorwurf machen, denn die Songs klingen instrumental recht souverän und werden einzig von Morrissey selbst wahlweise mit lachhaften Lyrics, endlosen Wiederholungen oder drögen Melodien in den Sand gesetzt. You're Right It's Time mit seinem gedehnten Refrain soll wohl unter Beweis stellen, dass er stimmlich noch relativ auf der Höhe ist, klingt aber eher, als müsste er selbst gähnen. Notre Dame ist bereits jetzt schon ein Anwärter auf den schlechtesten Song des Jahres, bevor es seine islamophoben Verschwörungstheorien rausballert. Amazona wäre ein gelungenes Cover, wenn das Original von Roxy Music nicht schon ohnehin selbstverliebtes Gewichse gewesen wäre.
Schon wieder
und das unerträgliche Pathos der Liebeserklärung an den Boulevard gipfelt in der vielleicht schlechtesten Strophe, mit der Morrissey je seinem lamoyanten Selbstmitleid gefrönt hat. Ich zitiere: Everyone walks all over you. I've seen it, they do. Boulevard, birds shit, schoolboys spit right at you. I know how you feel, Boulevard. Alter, das komplett ironisch kokettierende Augenzwinkern, das man früher in solchen Momenten wahrnahm, sucht man hier schlichtweg vergebens. Es ist sein Ernst. Und wenn wir uns schon auf das intellektuelle Niveau eines Elementarkinderbuchs begeben haben, kommt nun die Tierschutznummer Zoom Zoom the Little Boy, die sich im Geiste eines Meet is Murders wähnt, aber einen statt über Vegetarismus und Tierliebe eher darüber sinnieren lässt, in einem Bulldozer durch den Streichelzoo zu pflügen. Zitat: He wants to save everything he can from the horrible woman and man. Every paw, every claw of the land is an outstretched loving hand. He wants to save the cats and the dogs and the bats and the frogs and the badgers and the hedgehogs. Und was ist mit den Häschen, Rehlein und Ferkeln?
Es reimt sich.
Will er die denn nicht retten? Fragt ihr euch jetzt sicher. Wie devot oder desinteressiert muss ein Joe Ciccarelli dahinter seinen Reglern sein, um sowas durchgehen zu lassen? Aber The Night Pop Dropped ist der halbherzige Versuch, so funky wie Stevie Wonders Superstition zu klingen und endet zumindest als passabler Song. Ka-ching, ka-ching kriegt seinen Arsch leider erst hoch, als er fast schon zu Ende ist. Aufgrund des zweifelhaften Frauenbildes, das er vermittelt, ist aber wahrscheinlich auch besser so. Während das abschließende Monsters of Pig Alley sowohl instrumental als auch gesanglich mit einer wunderschönen Strophe beginnt, bevor Morrissey es mit dem egalsten Refrain der Weltgeschichte unrühmlich abmurkst. Und was das Ganze dann noch frustrierender macht, ist die niederschmetternde Erkenntnis, dass er es tatsächlich noch besser könnte. Dass tief in ihm noch der schlaue, witzige Mann mit den großen Melodien schlummert. Und das zeigen vor allem die beiden Balladen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Headache, die sanft gehauchte, bitterböse Ode an die Migräne und der so dramatisch vorgetragene wie abgründige Pubcrawl durch London in Many Icebergs Ago mit Morrisseys vielleicht besten Lyrics seit Jahrzehnten. Die haben die Single Makeup is a Lie und Lester Banks zwar nicht zu bieten, ersteres glänzt aber mit einer hervorragenden Produktion und einem Refrain, der sich nach mehrmaligem Hören dann doch noch festsetzt, während zweiteres dem legendären Musikkritiker zwar mit unbeholfenem Text, aber umso schönerem Refrain huldigt. Deshalb lautet mein Fazit auch: You have killed me, Stephen Patrick Morrissey. Ich möchte dich hassen, aber in deinen wenigen Lichtmomenten erreichst du mein Herz noch immer. Und dafür hasse ich dich dann doch.
Schöne Worte, zu schön für so ein schlechtes Album, aber okay.
Philipp, du hattest ein tatsächlich schönes Album zu besprechen.
Findest du?
Magst du uns darüber mehr erzählen?
Ja, ist Uli
eigentlich noch dabei? Ich meinte den Uli natürlich.
Max, du findest mein Album echt schön, okay. Da haben wir was zu streiten nachher. Gut.
Immerhin, aber das sehen wir uns bis zum Schluss aus. Ja. Denn jetzt fürchte ich, es liegt der Hauch von Konsens in der Luft bei Uli.
Könnte sein. Ja, wir kommen zu The Notwist und ihr neues Album News from Planet Zombie. Und es gibt ja gerade tatsächlich nicht mehr viele Gründe, noch an das Gute im Menschen oder besser gesagt Mann zu glauben, wenn sich selbst vermeintlich integre Künstler und selbst dann eine Feministen plötzlich als kranke und frauenverachtende Arschlöcher entpuppen, geraten das Urvertrauen in einen gemeinsamen Wertekosmos und gefühlte Sicherheiten ins Wanken. Gut, dass es wenigstens noch The Notwist gibt, eine Band, die seit über 35 Jahren als treuer Wegbegleiter und verlässlicher Freund funktioniert. Das 9. Studioalbum News from Planet Zombie umarmt einen denn auch wie ein alter Kumpel, mit dem man sich damals in der 9. Klasse die erste Kippe geteilt hat. Auch wenn das Klangkollektiv um die Gebrüder Acher gesellschaftliche Fehlentwicklungen und soziale Spannungen thematisiert und ob der Abgründe einer zunehmend degenerierten Welt mal ein bisschen wütend wird, verströmt diese Musik stets einen tröstlichen Vibe und in ihren besten Momenten sogar so etwas wie Hoffnung. Aufgeben ist nämlich keine Alternative, manchmal muss man auch einfach aushalten. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Songs eingehe, dürft ihr mal kurz euren ersten Eindruck verbalisieren.
Ich wollte erstmal was zu Notfist sagen, weil ich fand es immer schon verdammt schwer, diese Band irgendwie richtig zu fassen, weil sie gefühlt schon alle Spielarten und Subgenres von Indie-Rock durchgespielt haben. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ihnen ist damals mit Neon Golden eine der wenigen elektrolastigen Platten gelungen, die sogar ich großartig finde. Also typisch No-Twist gibt es für mich in Anführungszeichen gar nicht, weil sie eben verdammt schwierig einzuordnen sind und ich auf diesem Album keinen einzigen Hit ausmache. Aber ich finde es sehr gut.
Ich habe The No-Twist das erste Mal 2008 live gesehen und das war lustigerweise in Boston, als ich gerade dort gelebt habe. Denn diese Band hat als eine der wenigen deutschen Bands, geschmackvollen deutschen Bands, jetzt reden wir mal nicht von Rammstein etc., den Sprung über den großen Teich geschafft und für Furore in den Internetgazetten gesorgt damals, weil sie, wie kaum eine andere Band, die mir einfällt, es damals eben mit Neon Golden geschafft haben, Elektronik so unglaublich organisch mit Indie-Pop zu verschmelzen. Und deshalb umso bezeichnender, dass auf diesem neuen Album überhaupt keine Elektronik zu hören ist, sondern man alleine mit analogen Sounds arbeitet, was sich ja auf Vertigo Days vor 5 Jahren schon angedeutet hat, aber das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch des, und der Schönheit des Ganzen. Es ist dennoch ein unglaublich vielschichtiges und detailreiches Album, aber das erzählt uns der Uli jetzt bei der Songanalyse.
Gebt dem Philipp übrigens recht, das ist, glaube ich, gerade das Faszinierende an der Band, die ja als Hardcore-Band angefangen hat, dann halt irgendwie diese Indie-Tronic-Pioniere ein bisschen waren. Ich glaube ja, neben Tokotronic die Band, die ich am häufigsten live gesehen habe, also auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Und auch live ist halt jedes Konzert anders. Also wirklich, kenne keine Band eigentlich, die immer wieder sich so selbst neu erfindet. Aber gehen wir mal ins Detail. Der Einstieg mit dem über 6-minütigen, hypnotisch dahin meandernden und von dezenten Sousaphon-Tönen untermalten Tief gerät nachdenklich, getragen und eher düster. Danach zaubert aber schon die erste Single X-Ray in ihrer gleichsam verspielten wie energetischen Art eine klassische Notwist-Hymne sofort ein Lächeln ins Gesicht. Und da würde ich dem Philipp schon gleich mal widersprechen. Für mich ein glasklarer Hit. In der Hit-Definition von Notwist natürlich.
Ja, das ist aber dann eng gefasst, okay.
Ja, naja. Das krautrockige Instrumental Propeller leitet über zu Red Sun, einer romantischen Ode über die Suche nach den eigenen Wurzeln, die Neil Young nur für die schrulligen Kollegen aus Weilheim geschrieben zu haben scheint. Es ist neben House of Story Ends von der amerikanischen Elektropop-Band Lovers eine von zwei sehr geschmackssicher ausgewählten Coverversionen, die sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen. The Turning ist dann wie auch Silver Lines ein jener Notwist-typischen Abtempo-Songs, in denen dank Markus Achers unverkennbaren Gesang trotzdem diese spezielle Melancholie mitschwingt, die auch balladesken Stücken wie Snow, dem verträumten Who We Used To Be oder dem westernmäßigen Projectors eine wohlige Wärme verleiht. Das folkig-intime, von Bläsern getragene Like This River beschließt ein sicheres Jahres-Top-10-Album, das diesmal weitgehend ohne Indie-Tronic-Spielereien und Soundexperimente auskommt und dadurch organischer und songorientierter wirkt. Nicht umsonst wurden die opulent und teils exotisch instrumentierten Kompositionen, Stichwort japanische Kastenzither, erstmals seit 12 von 1995 wieder mit erweiterten Bühnenbesetzungen gemeinsam in einem Münchner Club live aufgenommen. The No-Twist bleiben in einer aus den Fugen geratenen Welt eine Bastion der Aufrichtigkeit, Humanität und Integrität. Sollte sich auch das irgendwann als bloßer Schein entpuppen, wären wir alle endgültig verloren und der Planet tatsächlich reif für die Zombie-Apokalypse.
Mir fehlt noch die Referenzband Radiohead, weil ich habe ein paar Mal dran denken müssen, so zur, sagen wir mal, Hail-to-the-Thief-Phase mäßig. Und ohne halbes Orchester geht's wohl nicht mehr in Weilheim. Trompeten, Klarinetten und Flöten. Aber ich meine es auch nicht negativ. Und es pulsiert hier wahnsinnig viel und es sind auch ein paar Ausbrüche durchs Wanden. Aber ja, wenn ich irgendwas Negatives finden müsste, dann, dass mir einfach der richtige Ohrwurm so ein bisschen abgeht. Aber ansonsten ein sehr gutes Album auf konstant sehr, sehr hohem Niveau, wo eben noch so ein kleiner Hit, also Hit in meinen Ohren, hätte eben gut getan.
Da möchte ich wie aufs vehementeste widersprechen, weil ich finde, dass Markus Acher sich irgendwie seine schönsten Gesangsmelodien für dieses Album aufgespart zu haben scheint. Ich kann hier, egal ob das jetzt die ruhigen Momente oder die Abtempo-Nummern sind, ich habe hier so viele kleine Hooks zumindest, die er da raushaut und die natürlich instrumental auch noch mal untermalt werden, stimmig, dass ich das, glaube ich, das in sich eingängigste No-Twist-Album überhaupt finde. Klar, Neon Golden war vielleicht in jetzt nicht ganz so verspielt und dadurch ein bisschen reduzierter im Sound und klarer in den Melodien, aber auf die komplette Länge gesehen finde ich das hier tatsächlich ein Einstiegsalbum nahezu für Leute, die Notice mal kennenlernen wollen.
Und dafür ist es nie zu spät.
Philipp, jetzt lass uns doch endlich streiten.
Ja, ich möchte meine Vorlesung über Play Me, dem dritten offiziellen Soloalbum einer gewissen Kimberly Althea Gordon, geboren am April 1953 in Rochester, New York, damit beginnen, dass ich den bleischweren Ball erstmal an den Altvorderen unserer Runde weiterspiele. Uli, wie sehr liebst du Kim Gordon eigentlich und was bedeutet diese Frau in deiner musikalischen Daydream-Nation oder Sozialisation?
Wer hat als 1969 geborener Kim Gordon nicht geliebt in den 90er Jahren? Rhetorische Frage. Also, ich bin ja ein großer Sonic Youth-Fan. Max hat Morrissey auf dem Arm. Ich habe ein Sonic Youth-Plattencover auf dem Arm, unter anderem, für das ich mich aber heutzutage nicht genieren muss. Ich muss auch nichts lasern lassen. War also auf jeden Fall die bessere Wahl. Aber ja, ich habe die Biografie von Kim Gordon gelesen. Ich habe, glaube ich, wirklich, ist zwar sehr unübersichtliche Diskografie, aber fast alle Sonic Youth-Platten, also schon ganz großer Einfluss und eine der wichtigsten und mir liebsten Musikerinnen.
Ja, und das ist eben ein wichtiger Unterschied in der Wahrnehmung, denn auf Gedeih und Verderb muss es sich auf die Wertung auswirken. Ich bin die Nachgeburt und ich bin ein Nirvana-Baby und ich habe Sonic Youth erst danach im Zuge meines Cobain-Phantoms erkundet und ich kann für die lebende Legende Kim Gordon halt de jure nur den Kontext ihrer historischen Bedeutung für die Musik, die ich mag, betrachten. Weil ich zu den absoluten Heydays eben noch im Kindergartenkind war und als ich alt genug war, um beschissen von gut zu unterscheiden, da steckte ich noch knietief im Utero oder im Dirt. Erst danach kam ich dann zu Bad Moon und Daydream und Goo und Dirty. Und falls ihr euch fragt, wieso ich kein Wort über das neue Album verloren habe, das liegt daran, dass ich nach Ausflüchten suche oder einem Alibi. Ich will damit sagen, Kim Gordon, ich verehre dich für das, was du zwischen 85 und 2009 für die Indie, für Grunge, für Noise, für Postpunk, für den Rock'n'Roll geleistet hast, als wandelnde Ikone. Das war die ja schon, als ich noch gar keine Haare im Gemächt hatte und noch ein Angel von den Kellys für die ergreifendste Ballade aller Zeiten hielt. Aber ich und die drei Solo-Alben werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Oder zumindest not today. Und daran endet auch Play Me leider nichts. Bei euch?
Ich find's geil. Also, ich muss an dieser Stelle eine Parallele zu den Sleaford Mods ziehen, den ich kürzlich ja vorgeworfen habe, dass ihre handwerklichen Defizite durch die Abkehr vom Postpunk hin zu klassischeren Hip-Hop-Sounds teilweise deutlich zutage getreten sind. Kim Gordon macht auf Play Me im Grunde das Gleiche, aber es macht mir einfach unfassbaren Spaß. Was zum einen an der makellosen Produktion von Justin Raisin liegt und zum anderen des Gordons abgebrühte Coolness zu diesen fetten Beats so viel mehr Gravitas vermittelt als Jason Williamsons Geschnatter und Gezeter. Und die Frau, darf man nicht vergessen, ist 72 und welcher 72-Jährige schafft es sich, nicht nur in ein fremdes Genre noch hineinzudenken, sondern sich dabei nicht mal zu blamieren. Also sie macht da sogar durch ihre einzigartige Stimme was richtig Eigenständiges draus. Und ich gehe auch gern noch auf Details ein, aber jetzt darf der Uli noch. Bin sehr auf seine Meinung gespannt.
Ich muss gestehen, dass ich auch zuerst ziemlich erschrocken bin, als ich gelesen habe, dass sie 72 ist.
Und sie wird, glaube ich, nächsten Monat 73.
Ja, aber gut, ist auch erst relativ spät. Haben die mit Sonic Youth angefangen, da war sie, glaube ich, schon 30. Also ja, wenn man rechnen kann, ist man im Vorteil, aber trotzdem ist das irgendwie was, was in meinem Kopf noch nicht so ganz klar geht. Aber wie gesagt, in so einem Alter dann noch so verdammt cool sein und dann auch noch so ein ja absolut zeitgemäßes und experimentelles und auch irgendwie hippes Album rauszuhauen, mein voller Respekt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass die Platte eher klingt wie Outtakes von The Collective. Finde ich jetzt nicht, finde es um einiges besser, weil es wesentlich weniger sperrig ist als diese avantgardistischen Noise-Collagen auf Collective. Und ich finde, sind wir wieder beim Thema Hit, das hat ein paar Hits in petto. Also wieder Hits im Sinne von Kim Gordon. Nichts, was auf Bayern 3 laufen wird natürlich, aber ich finde der Opener Play Me mit diesem jazzigen Trip-Hop-Vibe, Girl with a Look ist überragend und Not Today, das sind wirklich ein paar Hits dabei. Und ich finde, sie kann immer noch nicht wirklich singen, aber dieser typische Sprechgesang hat ein paar neue Facetten bekommen. Also sie, glaube ich, sie experimentiert ein bisschen mit ihrer Stimme und das tut ihr gut. Und es sind natürlich, da wäre es nur so Soundskizzen und manchmal wirkt es auch so ein bisschen fragmentarisch, aber so als Gesamtprodukt, finde ich, entwickelt diese Platte so eine gewisse hypnotische Wirkung. Also ich finde, Frauen an die Macht und So Frauen wie Kim Gordon sind in diesen Zeiten wichtiger denn je, deswegen verbietet sich da jegliche Kritik.
Ja, ich merke es schon. Ja. Es hieß in der Fachpresse, man muss ja No Record Home, The Collective und Play Me als zusammenhängendes Ganzes betrachten. Ja. Es ist halt nun mal so, dass ich mit No Record Home gar nichts anfangen konnte, mit Collective überhaupt nichts und mit Play Me sehr, sehr wenig. Und es tut mir leid, wir sind hier halt ein Indie-Rock-Podcast und leider kein Hip-Hop-Avantgarde-Trip-Hop-Fragmente-Podcast. Und ich werde mit diesen Drum- und Bass-Beats auch nicht wirklich warm und mit diesen Drum-Computern und mit dem nervösen bis der nervenden Verkopftheiten von den Texten und auch von Kims Vortrag, ich nenne es mal Sprechgesang, der verlangt einem halt viel ab und manchmal auch zu viel. Und ich vermisse dann einfach den Rock'n'Roll und die gottverdammten Gitarren. Und im Übrigen interessiert es mich auch
bloß mäßig. Aber die gibt's doch teilweise
vielleicht. Ja, ich sag ja aber einzeln nur. Und mich interessiert es halt auch nur mäßig, wenn eine Kim in ihrem Alter von KI und Spotify was singt und was sie davon hält. Weil es mich erkenntnismäßig nicht weit bringt. Also ich kenne das schon. Das wäre wie, als würde mir ein Veganer über die Schattenseiten des Fleischkonsums was erzählen. Ich weiß das und schön, dass sie jetzt auch noch was gesagt hat. Und ich finde es dann entsprechend ein bisschen hilflos, wenn sie im Closer Bye Bye 25 als Antwort zu Bye Bye von The Collective, dem Opener, inzwischen bloß noch diese Reizworte aneinander reiht, weil ihr wohl keine Verben mehr zum Stand der Dinge einfällt. Ich meine, wow, Trump ist böse und die USA werden immer faschistoider. Ja, Loriot hat darauf geantwortet, ach was. Und wenn ich die Musik betrachte, mir ist schon freilich klar, dass es genauso sein soll und dass es auch ein bisschen anstrengend und ein bisschen unzugänglich sein soll. Und einzig am Song Not Today kann ich mich halt, Dummkopf, der ich bin, irgendwie festhalten, weil da Kim mal wieder versucht zu singen und ganz simpel das sogar zu Gitarren macht. Und wenn das Ganze eine Trilogie sein soll, dann fehlt mir irgendwie auch der dramatische Aufbau, weil alle drei Teile im Wesentlichen ganz gleich klingeln. Manche sind dann zugänglicher, der letzte Teil ist zugänglicher wie die ersten zwei Teile, aber Dramaturgie erkenne ich nicht. Und wenn es ein Drama in drei Akten sein soll, dann fehlt mir irgendwie der Höhepunkt und das retardierende Moment. Und wenn es ein Triptychon sein soll, dann fehlt mir irgendwie das tragende Hauptwerk in der Mitte. Also ich erkenne bloß eine große Kiste voller Fragmente und Songgerüste und Samples, die ja auch ganz nett sind und sicherlich hohe Performance-Kunst, aber eben nicht mein Ding.
Also ich finde es einen mutigen Schritt, weil ich das durchaus als bewussten Bruch mit diesem noisigen Industrial Spoken Word Sound von No Home Record und The Collective hier sehe, und das gegen diesen immer noch aggressiven, aber wesentlich straighteren Hip-Hop einzutauschen. Weil, das ist deshalb so mutig, weil man sich hinter so einem avantgardistischen Sound ja auch ein Stück weit vor Kritik verstecken kann, weil er natürlich automatisch cool und einzigartig ist und edgy und man das eigentlich nicht angreifen kann, weil zu wenig Konkretes da ist vielleicht. Aber jetzt macht sie sich halt bewusst angreifbar. Und natürlich ist das alles nicht mehr so deep, aber zu diesen klickenden Drillbeats und zerbröselnden Subbasses, da lässt sich hervorragendes Autofenster runterkurbeln. So dass selbst die einfältigeren Texte wie von Bye Bye 25 oder Blackout ihren Zweck erfüllen. Und trotzdem gibt's ja auch Abwechslung. Also der Opener, beziehungsweise Titelsong, ist ja so ein klassisches 90er Hip-Hop Bläser-Sample, das mich sofort an Sachen wie Mos Def oder so zurückerinnert hat. Einfach gute Laune und dann eben noch dieses fast fröhlich Indie-rockende Not Today. Ich habe einfach ganz viel Spaß gehabt mit diesem Album. Und ohne, dass es jetzt irgendwas super Tiefgründiges sein muss, erfüllt es seinen Zweck.
Also wenn ich jetzt immer abends im Badezimmer stehe, vorm Spiegel und mich anschaue, dann werde ich immer diese Platte dazu hören und denken, man kann auch in Würde altern, alles okay.
Du und der Morrissey.
Jo, aber diese drei Alben waren nicht alles, was rausgekommen ist diesen Monat. Es gab auch andere gute Releases, die wir euch vorstellen möchten. Uli, was hast du da?
Ja, ich habe das neue Album von Brigitte Calls Me Baby namens Irreversible. Und dass Morrissey nicht nur geistig, sondern auch künstlerisch seine besten Tage wohl hinter sich hat, haben wir ja bereits ausführlich besprochen. Eine Art musikalisches Metaton könnte aus Chicago kommen. Brigitte Calls Me Baby gilt nicht zuletzt wegen der doch arg an Morrissey erinnernden, schmachtenden Baritonstimme von Wes Levins und den Johnny Marr Gedenkgitarren von Jack Flügel als zeitgemäße Smith-Inkarnation. Auf seinem zweiten Album beweist das Quartett aber auch, dass es durchaus mehr sein will als eine bloße Kopie. Die 11 Songs auf Irreversible pendeln elegant zwischen treibendem Jangle-Pop, kühler Wave-Ästhetik, majestätischen Pathos-Balladen und hymnischen Alternative-Rock, wie er allerdings auch von den Killers kommen könnte. Es spricht, zumindest für Morrissey, dass er seine Epigonen sogar schon mit auf Tour genommen hat. Hoffentlich blieben sie von allzu kruden Backstage-Schwurbeleien verschont.
Danke. Über all dem Oscar-Pomp vergisst man gern die Malocher Hollywoods, die sich mit Nebenrollen über Wasser halten müssen, ohne auch nur in die Nähe eines roten Teppichs zu kommen. Und zu eben jenen gehört Morgan Nagler seit Mitte der 80er. Musikalisch ist sie zum Glück nebenbei nicht nur mit Talent, sondern auch mit Connections gesegnet, die ihr unter anderem schon Co-Writing-Credits für Phoebe Bridgers, Haim und Kim Deal und nun auf ihrem Solo-Debütalbum eine illustre Liste an GastmusikerInnen bescherten. Zum Beispiel Courtney Barnett, Mardi Diaz, Bethany Constantino von Best Coast, Alison Crutchfield von Snowcaps und viele andere haben den amerikanerlastigen Indie-Rock mit einer charmant rauen DIY-Ästhetik veredelt, der auf I've Got Nothing to Lose and I'm Losing It ihre leicht brüchige, aber ausdrucksstarke Stimme trägt. Während ihr Sound dabei weder zu glatt noch, bis auf die Ausnahme des schrägen Dads on Acid, zu kratzbürstig gerät, zeugt das kompakte und eingängige Songwriting von Nagler's gefragten Können. Umso schöner, dass sie es hier einmal ganz für sich selbst nutzen darf. Und dann ist da auch noch Augusta Coke, die sich auf ihrem dritten Album namens No Need to Be Lonely als Gladdy wieder voll zu den euphorisch-melancholischen Powerpop-Wurzeln ihrer ehemaligen Band Cayetana zurückkehren darf und mit all ihrer Songwriting-Erfahrung die beste Platte ihrer Karriere hinlegt. Und die Releases vom letzten Freitag konnte ich leider noch nicht hören, aber ich habe bei einigen die Hoffnung, dass ich sie euch dann nächstes Mal an dieser Stelle präsentieren kann.
Ich habe auch noch was, Philipp. Denn ich denke mir, wie in aller Welt konnte ich denn die Band Surfboard, B-O-R-T buchstabiert aus Brooklyn, in den letzten 10 Jahren komplett an mir vorbeigehen lassen? Ich hole es nach, denn sie haben jetzt mit Reality Star ihr bereits drittes Album draußen und es ist All I Ever Wanted, also female-fronted, komplett frei und durchdrehender Assi-Lo-Fi-Punk mit einer Sängerin namens Danny Miller, die wie ein Hybrid aus Amy Taylor und Courtney Love klingt und ihren mal fiesen, mal absurden, mal völlig sinnfreien Texten all das feiert, was die MAGA-Crowd zur Weißglut bringt. Von dem her sind Surfboard gerade meine neuen Lieblinge.
Danke, Philipp. Und jetzt wieder Geburtstagsparty.
The good old days.
Und ich spreche noch nicht von unserem 50. Geburtstag, sondern vom 30. von Afghan Whigs Album Black Love. Denn da lohnt sich nicht nur ein nostalgischer Blick zurück, sondern die klare Feststellung, dieses Album ist nicht einfach ein weiterer Meilenstein des 90s Alternative Rock, es ist der kreative Höhepunkt dieser Band. Nach dem überraschenden Durchbruch 1993 standen die Afghan Whigs an einem Wendepunkt. Als erstes Signing, das nicht Seattle entsprungen war und nicht wirklich ins Grunge-Raster passte, waren sie so etwas wie der bunte Hund auf Sub Pop. Das Vorgängeralbum Gentleman hatte sich vielleicht gerade deswegen aus der schummrigen Indie-Nische ins grelle Tageslicht katapultiert. Es war ein schonungsloses, von toxischer Männlichkeit und Selbstzerstörung geprägtes Album, das vor allem durch seine emotionale Brutalität die Sänger Greg Dulli eigentlich in alles hineinbringt, was er so tut, bestach. Der zwielichtige Nachtmensch, der düstere Geschichtenerzähler, der sich mal als vor Geilheit triefendes Ekel, mal als einfühlsamer Verführer oder kaltblütiger Verbrecher in moralischen Grauzonen bewegt. Seine Texte sind keine Bekenntnisse im klassischen Sinne, sondern Rollen, Masken, Perspektivwechsel. Er schreibt nicht über sich oder zumindest nicht nur, vielmehr erschafft er ein Universum aus Figuren, die alle etwas von ihm tragen. Diese Ambivalenz macht auch Black Love so faszinierend. Man weiß nie genau, wo die Inszenierung endet und die Wahrheit beginnt. Während viele Bands nach dem Durchbruch versuchten, ihre Kanten zu glätten, tat Dulli das Gegenteil. Er tauchte noch tiefer ein in Obsession, Schuld, Begierde und Macht. Black Love wirkt daher so wie ein Film noir, geprägt von Dullis Faszination für Figuren, die sich selbst im Weg stehen. Und bevor ich auf die Musik zu sprechen komme, eure Beziehung zur Band, wann habt ihr sie entdeckt? Ja. Habt dieses Album für euch einen Wert?
Also ich glaube, ich habe es damals schon bei How Do You Burn, einer meiner Platten des Jahres, von vor 2 Jahren? 3 Jahren?
Nee, 2022.
Ach, so lange schon her. Ja, siehst du, die Zeit vergeht wie im Flug. Schon erwähnt, eine ganz wichtige Band für mich und dieses Album ist, ich sag nachher nochmal was dazu. Du hast noch vergessen zu sagen, was diese Platte für einen Wahnsinns-Groove hat, wie ich finde.
Ich habe noch gar nicht viel zu der Platte gesagt, zumindest nicht zur Musik.
Ihr habt mich ein bisschen erwischt, ich muss zugeben, dass mir das Album damals so ein bisschen durchgerutscht ist, obwohl ich den Vorgänger Gentleman, wie so viele damals natürlich, sehr gefeiert habe und auch das Spätwerk nach der Reunion jetzt in Spades oder eben How Do You Burn durchaus zu schätzen weiß, aber Black Love war erstmal was ich mir wieder erarbeiten musste, und beim Wiederhören ist mir dann erst bewusst geworden, was für ein Geniestreich das ist und welche emotionale Kraft und düste Dramatik diese Songs ausstrahlen.
Ja, das, was Black Love neben diesen inhaltlichen Faktoren, die ich genannt habe, so besonders macht, ist nämlich diese Balance zwischen der emotionalen Zerrissenheit und der musikalischen Opulenz. Die Band, die geht in ihrem Sound wesentlich vielschichtiger zu Werke als auf Gentleman. Die Punkwurzeln stecken dem Upbeat-Hit My Enemy zwar noch in den Knochen, aber Blame Etc., der Groove dann funky nach vorne und die Ballade Step Into The Light schmachtet, als gäbe es nichts anderes. Und dann ist da noch Honky's Ladder, das so grandios lärmt, als wolle es gar nicht wahrhaben, dass es die erste Single-Auskopplung sein soll. Die Highlights kann man weiter abticken. Wir haben da insgesamt Paul Buccinianis, den Drummer, und ich muss es so nennen, er ist ein emotionaler Drummer. Also man hört wirklich, sein Schlagzeugspiel vermittelt Gefühle. Und das peitscht besonders Summer's Kiss zur ultimativen Hymne. Aber das könnte jetzt schon der grandiose Abschluss des Albums sein. Stattdessen haben wir da noch das November Rain des Indie Rock. Der Übersong Faded, der in den falschen Händen auch ein Bon Jovi-Hit hätte werden können. Dank Dullys Kreischen über seine Unfähigkeit zu lieben, aber zum Glück gerät er tragisch und abgründig genug, ohne an Schönheit einzubüßen.
Ich darf einspringen, ich habe geschrieben, das Sweet Child O' Mine des Indie Rock.
Ja, also wer bei.
Magst du sonst noch was einfügen?
Wer bei Crime Scene Part 1 und Step Under the Light und Faded Gänsehaut bekommt, der muss klinisch tot sein. Also, auch du hast die Songs eigentlich schon angesprochen. Summer's Kiss, grandios. Das Einzige, was ich vielleicht begritteln jetzt wirklich in Anführungszeichen, es fehlt so die klassische Hitsingle. Und es war wahrscheinlich immer so, dass die Afghan Whigs ja immer eher eine Albumband waren. Und ich glaube, das hat dann letztlich auch verhindert, dass sie mal so einen Status wie Pearl Jam oder die frühen Sub-Pop-Label Made Soundgarden erreicht haben. Also es war immer noch so ein ewiger Geheimtipp. So den ganz großen Durchbruch haben sie ja nie geschafft. Und es gibt natürlich schon die Grundsatzdiskussion, was jetzt das beste Album ist. Also Gentleman würde ich schon auch zumindest als gleichwertig ansehen. Auch vom Songwriting her. Und Black Love ist noch ein bisschen souliger und noch ein bisschen intensiver und emotionaler, aber Gentleman war schon auch ein großes Album. Also ich würde die beiden Platten wirklich in einem Atemzug nennen wollen.
Ja, aber Black Love hat einfach mehr Drama, Baby.
Ja, das stimmt. Hm.
Musikalische Reife, erzählerische Tiefe und so eine fast, ja, ich schwelge in Superlativen, also eine cineastische Vision. zeitlos. Und nicht, weil es Trends überdauert hat, sondern weil es nie an irgendeinem Trend interessiert war. Also eins meiner liebsten Alben der 90er.
Du mit deinen Superlativen. Für mich ist es schlichtweg die perfekteste Mischung aus Indie, Grunge, Groove und Soul, die ich kenne. Oder, ich glaube, meine Rede von früher schon, die perfekte Vermählung von Sub-Pop und Motown. Also laut, leise, at its best und sicher für mich auch ein Album für die Insel, wenn ich Bock auf Drama habe.
Wir haben Bock auf Party jetzt auf jeden Fall.
Habt ihr Bock auf Party?
Und wir lassen es unkommentiert, glaube ich. Der Headliner sind eure Nachrichten. Wir danken euch von Herzen allen, die sie eingeschickt haben. Ein paar Leute haben auch nur geschrieben, die haben sich nicht getraut zu sprechen. Auch euch vielen Dank.
Wir haben halt keine Radiostimmen, so wie wir.
Stellt bestürzt fest, ja, dass unsere Hörer tatsächlich humorvoller und auch teilweise technisch talentierter sind als wir. Es lohnt sich, diese nächsten 10 Minuten anzuhören, auch wenn ihr hierher gekommen seid, um uns zu hören. Herzlichen Glückwunsch, ihr euch beiden.
Ja, auch, Max. Ja, auch.
Der Headliner.
Hi, hier ist Jörg und ihr hört Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast. Love is Noise, meine goldene Kirsche auf dem heißen Indie-Rock-Braten. Schöner kann ein Sonntagnachmittag einfach nicht sein. Geschmackssichere Neuvorstellungen, wunderbare Dialoge und tolle Headliner. Auf zu den nächsten 50 Folgen. Und dann ist auch endlich der Grimme-Preis fertig.
Hey, Love is Noise! Herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Folge. Hier ist übrigens Olli und Basti von Melon Ball.
Juhu!
Ja, vielen Dank. Ihr wart einer der ersten Podcasts, die je bei uns berichtet haben. Wir haben euch einen Song damals geschenkt. Und ja, wir wünschen euch alles Gute, 5000 Millionen weitere Folgen und
Happy Birthday.
Woo!
Quasi Birth.
Happy Pod Day.
Pod Birth Cast. Ihr werdet schon jetzt irgendwas daraus schneiden können. Haha, tschüss.
Ja, hallo, hier ist der Felix. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Ich freue mich sehr, dass es euch gibt. Ich bin von Kadepp zu Love is Noise gekommen. Also Uli hat da schon öfter irgendwie Dinosaur Junior und andere Namen gedroppt und ich habe dann gedacht, wenn der Musikpodcast macht, ist bestimmt auch gut und bin seitdem treuer Hörer. Ihr seid meine Hauptquelle für neue Musik geworden, aber auch für andere. Haben zum Beispiel auch andere Podcasts, zum Beispiel irgendwas mit Vinyl, habe jetzt auch öfter mal gehört. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 50 Folgen. Bis dann, ade.
Ihr seid das Geilste, was ich mir jemals reingezogen habe. Und Philipp ist der Allerbeste, aber er ist ja auch mein Vater.
Hier ist David, ich bin der Festivalleiter vom Nürnberg Pop Festival und wollte einfach zur 50. Folge von Love is Noise ganz, ganz herzlich gratulieren. Ich war schon zweimal bei diesem wundervollen Podcast zu Gast und wurde ganz schön ausgequetscht mit sehr guten, sauber recherchierten Fragen und kann auch sonst vom privaten Zuhören einfach nur sagen, diese drei Menschen haben einen großen Sachverstand in Sachen Indie-Musik. Immer auch neben Bands, die man schon kennt, schöne NewcomerInnen-Tipps dabei und quatschen sich manchmal auch aus Spaß oder Ernst um Kopf und Kragen. Hört es euch an. Herzlichen Glückwunsch auf die nächsten 50 Folgen und auf dem restlichen Nürnberg-Pop-Team. Nur das Beste euch.
Hey, liebes Love is Noise Team. Ich lasse euren Podcast total gerne laufen, weil mein 10 Wochen alter Sohn dabei perfekt einschläft. Einziger Punkt, wenn ihr vielleicht in Zukunft Kinderbücher rezitieren könntet, wäre ich euch sehr dankbar, des Inhalts wegen. Vielen Dank, Glückwunsch, tschüss.
Hallo Max, hallo Philipp, hallo lieber Uli. Viele Grüße und herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge Love is Noise. Ihr schafft es in jeder Folge wieder, mich für neue Bands zu begeistern, deckt obskure Beefs und Dinge auf. Es ist herrlich, euch zuzuhören. Und da ich Mitreisender von Uli beim jährlichen Island-Trip bin, halte ich mich da auch immer gerne an Uli, der mich dann zu den kleinen Schätzen des Alternative- und Indie-Rock mitnimmt. Denn ich komme über meine Release-Radar-Neuigkeiten eigentlich kaum hinaus, weil mir auch die Zeit fehlt, mich mit neuen Bands zu beschäftigen. Deswegen bin ich umso mehr dankbar, dass es euren Podcast gibt, der mich dann immer wieder auf Kleinode hinweist. Macht weiter so, auch wenn es viel Arbeit ist, aber ihr seid wichtig, gerade für Musikliebhaber wie mich, denen einfach die Zeit fehlt, sich in alle neuen Alben, die es so gibt, reinzuhören. Danke nochmal und viel Spaß mit den nächsten 50 Folgen. Ich freue mich schon auf die 100. Bis demnächst auf irgendeinem Konzert.
Hallo Love is Noise. Herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge. Ich bin Fan der ersten Stunde und habe bisher jeden Podcast von euch mitverfolgt. Danke für die vielen guten Musiktipps von Max und Uli. Ihr zwei habt's echt drauf. Aber Monst, was findet ihr eigentlich an diesem Kasper Philipp? Der Junge hat keine Ahnung von Musik, sein Dialekt ist einfach nur ätzend, seine Reviews sind gähnend langweilig und er hat sowas von keine Radiostimme. Teilweise habe ich den Eindruck, er ist ein bisschen schwachsinnig, wenn er immer so rumkichert. Ich denke, ihr werdet ohne ihn besser dran. Naja, ihr werdet schon wissen, was ihr macht. Uli und Max, rock on.
Hey, alles Liebe zur 50. Podcast-Folge. Einmal im Monat euren zarten Stimmen zu lauschen, wie ihr euch todernst über Indie-Legenden oder Newcomer auslasst. Wärt ihr eine Platte, hättet ihr definitiv einen Ehrenplatz bei mir im Regal. Danke euch dafür, macht weiter so, haut rein.
Hallo Jungs. Nun, für mich als in der Wolle gefärbten Konservativen ist Love is Noise natürlich ein unersetzliches Korrektiv. Viele fragen mich ja, Timo, wie schaffen Sie es in Ihrem Leben auf der Überholspur, auch noch Love is Noise zu hören. Dann sage ich, 5 Minuten Love is Noise geben mir mehr Energie als 5 Stunden Tiefschlaf. Natürlich positiv gemeint. Zum 50. wünsche ich dem Podcast, dass er dem Mainstream, der uns irgendwann alle mit sich reißt, weiter so heroisch widersteht und dass Kulturstaatsminister Weimer nie Kenntnis von ihm bekommt.
Seid gegrüßt, liebe Love is Noiser, Miracle Max, UB40 Uli und Pussy Wagon Philipp. Es hieß, ich sollte mich kurz fassen, drum ganz klassisch meine grindcoreigsten Glückwünsche zu 50 Ausgaben von Liebe, Lärm und Lustbarkeiten. Keiner eurer vorherigen 49 Akustik-Sets ging ungehört an mir vorbei. Ich habe dabei gelacht, gelernt und auch mal ein Tränchen zurück in die Drüse geschoben. Von A wie Idols bis Z wie Frisbee-Maul, eure 50-Minuten-Terrine ist bunter als eine Darkthrone-Best-of und macht heier als Highlander. Oh, pass doch auf, du Arsch. Ich rede gerade zu den Jungs von Love is Noise. Oh, dann auf die nächsten 50. Beantwortet die wirklich drängenden Fragen. Ist Andrew WK sein eigener Doppelgänger? Wie viel kostet der Fisch? Und vor allem, was ist Liebe? Baby, don't hurt me.
Hände werden dich tragen. Herzen werden dich lieben. Stimmen werden dir erzählen, wie göttlich die 50. Podcast-Folge von Love is Noise wird. Mua.
Einmal im Monat lass mein Herz fast vor Freude, denn es läuft die neue Folge.
Love is Noise. Alles Gute zum 50. ihr Indie-Gesichter.
Hallo Max, hallo Uli, hallo Philipp. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Ausgaben des Love is Noise Podcasts. Hier ist Leo aus dem Schwäbischen Wald. Ich schieb gerade meinen schlafenden Sohn im Kinderwagen durch die Gegend. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um euren Podcast zu hören. Parallel dazu immer die Playlist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich bin erst in Folge, ich weiß es gar nicht, 40 oder so eingestiegen. Deshalb habe ich wahrscheinlich vorher viel Spannendes verpasst. Aber ich habe es ja auch so mitgekriegt, die letzten 5, 6 Jahre waren zumindest in meiner Perspektive für Indie-Musik wahnsinnig gut. Wir haben ganz tolle Bands gekriegt wie Fontaines D.C., wie Wet Leg, Last Dinner Party, Black Country New Road. Ganz viel, was mir Spaß gemacht hat. Ganz vieles, was irgendwie auf Bekanntes zurückgreift, aber da nicht stehen bleibt, sondern seinen eigenen Spin reinbringt. Und ich hoffe, dass es die nächsten Jahre so weitergeht. Ihr habt nicht danach gefragt, aber die beste Indie-Band aller Zeiten für mich ist ganz klar Artbrut. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr nochmal ein Album von denen besprechen könnt. Aber ich höre auch weiterhin gerne zu, selbst wenn das nicht passieren sollte, und freue mich auf die nächsten, hoffentlich 50 Ausgaben des Podcasts. Habt eine schöne Feier und eine schöne Jubiläumsausgabe. Bis dahin, ciao.
Ja, hallo, Max, Philipp, Uli, Mr. Karl. Ich darf euch recht herzlich beglückwünschen zu eurem Podcast. Love is Love, 50 Jahre macht ihr das schon. Ich war ja auch dabei und habe in der Folge schon frühzeitig darauf hingewiesen, auf die Wichtigkeit der Pixies für die musikalische Entwicklung. Man kann ja sagen, jetzt nach 50 Folgen, Wellenbewegung hoch, runter, seid ihr jetzt so in der endemischen Lage angekommen. Und neueste Studien zum Hörverhalten haben eine ganz klare, signifikante, belastbare Datenlage gegeben. Es ist ein ganz, ganz klares, exponentielles Wachstum bei Männern über 40. Es ist besorgniserregend, es ist kritisch. Kann man nur vorwarnen, einseitige Zielgruppenbildung, ist die Datenlage ganz robust, die Langzeitwirkung ganz schädlich für den Algorithmus. Und zu guter Letzt lässt euer Karl jetzt nochmal die absolute Bombe platzen. Von der Arctic Monkeys erste Album ist ganz, ganz schlecht gealtert. Schlechter Schrammelrock, da ist die Datenlage ganz belastbar. Also da appelliere ich an euch, dass ihr mitmacht bei der Aufklärung der Gesellschaft, dass das schädlich ist. Da kann man nur verwarnen. Aber jetzt eine schöne Feier, übertreibt's nicht. Nicht zu viel Salz, ein schönes Glas Rotwein, euer Karl, mach's gut.
Future Noise. Wir haben uns die Tränen aus den Augen gewischt und blicken auf die Albumveröffentlichung bis Ende April. Und es sind sehr wenige große Namen, die ich jetzt verkünden kann. Natürlich gibt's sicherlich auch kleine Highlights zwischendurch zu vermelden. aber wir konzentrieren uns mal auf diese drei großen. Am 10. April, Woo Live, A Wave That Will Never Break. Hoffentlich das Comeback des Jahres. Ich habe, wie heißt diese Wettplattform, auf jeden Fall, nachdem ich auf den atomaren Krieg gesetzt habe, auch darauf gewettet. Zwei Wochen später, am 24. April, kommen dann noch die Foo Fighters mit ihrem neuen Album Your Favorite Toy und nach langer Pause zurück sind auch die Kanadier Matrick mit ihrem neuen Album Romanticize the Dive. Und mindestens zwei davon hört ihr nächstes Mal reviewed, wenn es wieder heißt Love is Noise. Ich danke euch allen für eure Zeit, dass ihr uns zumindest ein Stück weit begleitet habt auf diesen, während dieser 50 Folgen. Euch beiden danke ich, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Uli zumindest immer im Geiste. Und wenn mal zufällig nicht physisch. Und danke, dass es euch gibt. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Adieu. Und vielen Dank.
Liebe Hundefreunde, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir alle sollten unsere Hunde nicht nur mit dem Herzen führen, sondern auch mit dem Herzen füttern. Liebevoll, ausgewogen und gesund. Zum Beispiel mit den Produkten von Hills. Die forschen seit über 75 Jahren wissenschaftlich an Tiernahrung. Denn die Ernährungsbedürfnisse von Hunden und Katzen verändern sich im Laufe des Lebens. Hills Science Plan bietet 100% ausgewogene und gesunde Ernährung, unterstützt ein langes und gesundes Leben und wird von Tierärztinnen empfohlen. Denn Wissenschaft kann mehr. Und weil Gesundheit eben auch im Magen-Darm-Trakt anfängt, enthalten ausgewählte Trockenfuttersorten von Hills Science Plan die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Teste es doch einfach mal aus. Auf tierarzt24.de, dort bekommst du 20% Rabatt mit dem Code HILLS20. Schau auch in die Shownotes, dort findest du noch weitere Infos dazu.